Die meisten haben ja doch auch schon sehr viel gesehen, sehr viel gegessen. Man muss niemanden mehr beeindrucken. Eigentlich geht es mehr darum, dass man wirklich was Wohltuendes hat. Und wenn der Gastgeber Zeit hat für seine Gäste und mit denen redet und eine gute Laune hat, ist das viel schöner, als wenn der die ganze Zeit schweißüberströmt in der Küche steht.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und im Podkalender begleiten sie uns. In diesem Februar zu Gast ist Susanne Walter. Sie wohnt in Hamburg, ist Spitzenköchin und außerdem Kochbuchautorin. Heute wird sie mit uns über ihre drei hinreißenden neuen Kochbücher sprechen, in denen sie All-Time-Favorites wie Mousse Chocolat oder Club Sandwich neues Leben einhaucht. In dieser Folge wird sie mit uns außerdem besprechen, wie man ein gutes Menü aufbaut, ob es Sinn macht, eine Netflix-Serie beim Kochen zu schauen und wo und wie sie selber zurzeit gerne essen geht. Wir freuen uns auf Sie im Februar-Podkalender, Susanne Walter. Herzlich willkommen im Podkalender im Februar, liebe Susanne Walter. Susanne, du bist eine sehr renommierte Köchin. Hast in der Sterne-Gastronomie gelernt, mit Eckart Witzigmann gekocht und kochst auch regelmäßig für das Magazin Salon. Wir beide kennen uns, weil ich drei wunderbare Bücher im Insel-Verlag betreut habe, die du verfasst hast und die gerade neu erschienen sind. Sie sehen ganz wunderschön aus und tragen ganz verheißungsvolle Titel. Ich nenne sie mal das knusprigste Club-Sandwich der Welt, dann der saftigste Cheesecake der Welt und der heiterste Mai Tai der Welt. Kannst du uns kurz etwas zu deinen Büchern erzählen?
Ja, gerne. Hallo Rebecca. Das sind drei kleine Kochbücher. Jedes Kochbuch, so wie der Titel schon verrät, dreht sich um ein Thema. Einmal sind es die Cocktails, einmal Desserts und einmal Fingerfood. Also alle drei Bücher handeln eigentlich von Themen, die betreffend, wenn man Gäste bekocht oder einlädt.
Es sind also Kochbücher, also zwei Kochbücher und eins über Drinks, die das Kochen erleichtern. Es sind nämlich Rezepte für Neueinsteiger drin, aber auch All-Time-Favorites.
Ja, man kennt die meisten Gerichte. Ich finde, das erleichtert auch das Nachkochen ungemein, weil man ja eigentlich schon weiß, wo man hin will. Und insofern sind die meisten Rezepte so, dass man gleich eine Verbindung mit denen hat. Und jeder, glaube ich, kann damit was anfangen.
Hm. Ein Clou daran ist auch, dass diese Bücher schon mal herausgekommen sind. In den 50er und 60er Jahren in einem kleinen New Yorker Verlag war das. Und schon damals hatten sie den Anspruch, ihren Lesern das gute Leben noch besser und noch schöner und noch einfacher zu machen. Du hast diese Vintage-Ausgaben entdeckt, weil sie so wunderschön illustriert waren, richtig? Die sind ganz besonders.
Ja, also früher war es ja eigentlich gar nicht üblich, dass Kochbücher Illustrationen hatten oder überhaupt Bilder, also egal, ob es Illustrationen oder Fotos waren. Die meisten Kochbücher, das waren die reinen Rezepte ohne irgendein Bild. Und dann begann das so mit den ersten Illustrationen und die sind halt besonders charmant und nett. Das ist so richtiger Madman-Style. Die machen gute Laune und sind ganz besonders. Heute hat man ja fast keine Kochbücher mehr mit Illustrationen, weil die Menschen eigentlich einfach sehen wollen, was sie da dann später essen werden. Aber da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich vorher meinte. Unter den meisten Rezepten weiß man schon, was einen erwartet. Eine Mousse au Chocolat. Also man muss da jetzt nicht unbedingt ein Bild haben. Und insofern funktioniert das hier ganz gut mit den Illustrationen.
Ja. Die Illustrationen sind tatsächlich so schön, dass die Bücher eine richtige Zier in der Küche sind. Richtige kleine Designperlen, weshalb man sie neben dem Buchhandel auch in ausgesuchten Concept-Stores finden kann. Darin sind beispielsweise die Mousse Schokolade, die du gerade schon erwähnt hast, aber auch Rezepte für Speisen, die man wunderbar auf Partys anbieten kann oder die man auch im Roomservice von Speisekarten guter Hotels in Amerika findet. Daran hat es mich erinnert. Also wunderbare Guilty Pleasures oder auch Comfort Food. Nun hat man damals, in den 50er, 60er Jahren, ja auch noch ein bisschen anders gekocht oder gebacken als heute, oder?
Ja, bestimmt. Also was sich sicherlich verändert hat, ist, dass wir heute viel weniger Fett verwenden, weniger Zucker Und was die Kochbücher damals eigentlich auch soll, wofür die gedacht waren, das war so für die perfekte Ehefrau, die eine Party geschmissen hat für die Geschäftspartner des Mannes. Und damit die nicht überfordert ist, kam auch gerne dann mal sowas vor wie ein Becher Mayonnaise und ein Becher Crème fraîche unterrühren. Und so würde man heute eigentlich nicht mehr kochen. Oder anders gesagt, es kochen sicherlich immer noch viele so, aber ich würde jetzt nicht unbedingt mehr so kochen. Und wer sich wirklich für Essen interessiert und da viel Freude dran hat, der macht dann halt seine Mayonnaise selber. Und so sind die auch ein bisschen abgewandelt. Also da gibt's ein Rezept für Mayonnaise. Ich habe mich da jetzt nicht ganz abgewandt von dieser Art der Rezepte. Da gibt's dann schon einen Krabbencocktail und einen Geflügelsalat. Das braucht eine Mayonnaise, aber die kann man eben auch selber machen und braucht dann vielleicht nicht noch ein Pfund Crème fraîche und Crème double.
Verstehe. Also du hast quasi diesen Klassikern einen moderneren Twist verpasst, kann man sagen. Ja, du hast sie angeglichen an die Art, wie wir heute essen und an unser Wissen auch, was gesund ist, was nicht gesund ist, was man vielleicht auch ersetzen kann, das eine durch das andere.
Ja, also die Rezepte sind schon ein bisschen anders geworden, aber auch jetzt nicht komplett, sind trotzdem noch viele dieser Klassiker dabei. Und es ist auch so, dass Essen auch ruhig mal eine Sünde sein darf. Man muss ja nicht jeden Tag und viel zu viel davon essen. Aber hier in dem Buch sind dann auch zum Beispiel Nachos, die mit Käse überbacken sind, drin. Und da lässt sich nichts deuteln. Das ist einfach fettig und lecker.
Ja. Die letzten zwei Jahre hat Corona-bedingt wahrscheinlich auch so manch einer das Kochen erlernt, der sich das nie hätte träumen lassen.
Ja, wie schön.
Ja. Und wahrscheinlich sind das auch Bücher, die dafür geeignet sind. Also die eben, wenn man so ein bisschen Trost braucht oder sagt, ja, sie sind, glaube ich, gar nicht mal so unbedingt nur für große Partys. Sie sind schon auch mal für zwei Leute, die sich einfach einen guten Abend vor dem Film machen wollen. Oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall kann man die Rezepte auch für sich allein oder zu zweit machen. Das sind zum Beispiel, also Club-Sandwich ist ein Rezept, das funktioniert wunderbar für sich allein. Und auch Kekse, die man backt, die halten mehrere Tage bis Wochen, kann man auch schön für sich machen. Eigentlich ist es sind das Büchlein, die jeder eigentlich nutzen kann. Sowohl der für wenig Menschen kocht, als auch der wirklich gerne einlädt. Der viel Erfahrung hat, findet anspruchsvollere Rezepte. Und der sich's leicht machen will, findet durchaus Rezepte, die in 10 Minuten zubereitet sind. Ob es ein Milchreis ist, oder mal, wenn es ganz schick und schön sein soll, eine Auster, die eine Gurkensalsa hat.
Ah, also. Sehr gut. Susanne, wir haben Februar. Vor genau einem Jahr, weiß ich noch, saß ich hier mit der Podcasterin Jule Wasabi. Und auch wir haben viel über Essen gesprochen. Das Jahr, was die regional erhältlichen Zutaten im Februar angeht, gerade eine kleine Herausforderung darstellt in dieser Zeit, oder?
Also sagen wir so, im Februar kommt nicht so richtig viel Neues hinzu. Das, was wir im Februar haben, hatten wir eigentlich auch schon im November. Aber es sind trotzdem schöne Zutaten. Also die ganzen Kohlsorten sind noch da und Kürbis. Und dann ist der Winter allgemein die Jahreszeit, wo es wunderbare Meereslebewesen gibt, von Muscheln angefangen über jetzt im Januar. Da beginnt die Zeit Sky, also beziehungsweise wir reden ja vom Februar, aber im Januar beginnt es und es geht bis April. Das ist der Winterkabeljau, der sich im Januar auf die Wanderschaft macht und durch diese anstrengende Strecke, die er da hinter sich bringt, ein sehr muskulöses und festes Fleisch hat. Und das ist zum Beispiel eine tolle Spezialität, die es wirklich erst ab Januar gibt. Und für einen kurzen Zeitraum. Und Muscheln in den Monaten mit R. Aber das ist jetzt eigentlich auch die Hochzeit. Also es gibt schon so ein paar sehr schöne Sachen. Du hast gerade nochmal erwähnt, regional. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich sagen, es gibt den Wintertrüffel noch bis März. Aber der kommt natürlich nicht aus Norddeutschland.
Ja, ja. Ja, weil ich habe von deinem Kochstil verstanden, dass die regional sehr wichtig ist. Magst du uns vielleicht mal generell ein bisschen vorstellen, deinen Kochstil?
Ich würde eigentlich gar nicht so wirklich sagen, dass ich einen Kochstil habe, sondern es sind verschiedene Einflüsse, denen ich in meinem Leben ausgesetzt war. Und das beginnt natürlich mit dem Kochstil meiner Mutter. Die hat wunderbar gekocht, kocht sie immer noch. Das war halt die ganz klassische schwäbische Küche. Und die hat alles selber gemacht, von dem Nudelteig und mit denen sie dann ihre Maultaschen zubereitet hat, über die Knödel und Spätzle. Und das ist sicherlich das Prägendste gewesen. Und das liebe ich immer noch, weil es mich wahrscheinlich an so eine schöne Zeit erinnert. Dann begann ich meine Ausbildung in einem französischen Restaurant. Auch das war ganz, ganz prägend, denn ich kam mit Produkten in Berührung, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass es die gibt. Und so erlebt man halt dann auch später in den Stationen, die man so hinter sich bringt, immer wieder neue Dinge. Und irgendwie daraus mischt sich dann was. Und gut, das Regionale, auf das du gerade nochmal hingewiesen hast, das ist natürlich das Richtige. Also wir wollen regional und saisonal kochen, weil das Sinn macht. Die Zutaten, die wir saisonal und regional bekommen, sind auch die guten in dem Moment.
Ja.
Also das ist sicherlich das, was für mich am wichtigsten ist. Das Produkt ist eigentlich das Ausschlaggebende. Und dann führt es einen immer zu saisonal und regional.
Ja, ja. Du bist nicht nur Köchin und Kochbuchautorin, du richtest auch größere Events und Feste kulinarisch aus. Welche Art Speisen suchst du denn zu welchem Event aus? Also wer freut sich über was? Gibt es da Kriterien, nach denen du vorgehst?
Also es kommt gar nicht mehr so häufig vor, dass die Gastgeber das mir so überlassen, was ich kochen möchte, sondern in der Regel haben die schon so ein bisschen ihre Vorstellung. Also wenn jemand, gerade letztens hatte ich für einen Geburtstag gekocht und der Gastgeber wünschte sich einfach Hechtklößchen.
Hechtklößchen?
Und die habe ich irgendwie zuletzt in meiner Lehre gemacht und das ist wirklich schon lange her. Und ich wollte ihn auch noch überreden, ob wir nicht was anderes machen können. Aber er war davon nicht abzubringen und am Ende war es auch total schön, weil auch sowas gefällt mir eigentlich, dass man eine Aufgabe bekommt und an der kann man sich dann auch wieder ein bisschen abarbeiten. Und so passiert es auch nicht, dass man immer denselben Stiefel kocht, weil im Prinzip ist es natürlich so, bei Events kommt man zu irgendeiner Location und das A und O ist, dass man gut vorbereitet ist und die Sachen auch kann, die man macht. Und man weiß, wie reagieren die, wie lange kann ich die warm halten, wann muss ich den Ofen einschalten. Das ist ein ganz anderes Kochen als in einem Restaurant, wo man seinen Ofen kennt und wo man ein Gericht schon 100-mal geschickt hat. Und insofern passiert es sicher leicht, dass man immer auf das zurückfällt, was man gut kann. Und insofern finde ich es gar nicht schlecht, dass Gastgeber einen da manchmal herausfordern.
Auf was stoßen, wo man gar nicht drauf gekommen wäre.
Und was man eigentlich auch nicht will. Aber
ja. Ich kannte das gar nicht, Hechtklößchen, ja.
Ist auch ein bisschen altmodisch.
Ja.
Hecht ist aber eigentlich ein feiner Fisch, der hat aber sehr viele Gräten. Und weil er so viele Gräten hat, wurde der früher gern zu Klößchen verarbeitet, weil da die Farce hat man durch ein Sieb gestrichen und dann waren die Gräten halt weg.
Ah, verstehe. Okay. Gibt es denn auch irgendwas, was es bei dir nicht gibt, also was wirklich verpönt ist, egal wie nett dich jemand drum bittet?
Ja, also wenn es der Herzenswunsch von jemandem ist, dann will ich den ja eigentlich auch nicht abschlagen. Letztens gab es eine Hochzeit und die hatten sich Hummer gewünscht und dann habe ich auch den Hummer zubereitet. Danach habe ich aber wirklich gedacht, das möchte ich nicht so oft machen, weil das ist einfach so dann doch sehr leid tut, diese wunderbaren Tiere in den Kochtopf zu werfen.
Das verstehe ich, ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn jemand heiratet und es ist der schönste Tag seines Lebens soll es werden und der hat diesen Wunsch, dann möchte ich den auch nicht unbedingt abstreiten. Aber es gibt durchaus Sachen, die verpönt sind. Ja, das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Produkt, also mit den Zutaten zu tun, sondern wie was hergestellt ist. Also ich würde niemals mit einem Huhn kochen, was nicht bio ist oder nicht mit Produkten, die Zusatzstoffe enthalten. Ich würde nicht per se jedes Fertigprodukt verteufeln, aber Zusatzstoffe, die versuche ich doch wirklich radikal zu vermeiden. Ja.
Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn man eine Köchin in der Familie hat, überlege ich gerade auch, weil deine Mutter so viel und so gut wohl offenbar auch gekocht hat, hat man da auch immer die tollsten Schulbrote oder wie ist das im Haus einer tollen Köchin aufzuwachsen? Gibt es da jeden Abend was anderes? Wird da viel rumexperimentiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wenn du die Schulbrote von meinem Sohn sehen würdest, die sind ziemlich traurig.
Warum das?
Das sind oft wirklich Butterbrote.
Da hast du morgens aber wohl noch keine Lust.
Ja, und ich glaube, er wird sich auch nicht freuen, wenn da Radieschen und Salatblätter
drauf
wären.
Oder Hummer, ja.
Das kommt vielleicht noch. Und dann habe ich auch wirklich Lust und Freude, ihm schöne Brote zu machen.
Ach, dann hat er ja gar nichts davon. Oder abends dann, wird dann aufgetrumpft.
Doch, also ich würde schon sagen, dass ich mich sehr gut auf seinen Kochgeschmack einlasse und oder auf den der Familie. Also ich finde es tatsächlich für Kinder zu kochen immer ein bisschen frustrierend, weil die eben so gar nicht experimentierfreudig sind oder
Stimmt.
zumindest nicht
ja.
die Kinder in meiner Umgebung. Da gibt es vielleicht auch andere, aber das ist so ein bisschen das, was ich manchmal schade finde. Ich würde tatsächlich gerne viel, viel mehr ausprobieren. Das mache ich dann trotzdem, aber halt nicht am Familientisch.
Ja. So für uns Gelegenheitsköche, ja. Wie baut man ein gutes, abwechslungsreiches Menü auf? Wie kann ich da vorgehen?
Da würde ich auch sofort wieder beginnen. Was hat Saison? Damit beginnt eigentlich jede Menüplanung. Und dann kommt man da auf seine 8, 9 Zutaten. Und dann ist es eben wichtig, dass man bei einem Menü die Wiederholung vermeidet. Also sprich, man guckt eigentlich wirklich, dass jede Zutat oder jede hervorstechende Zutat nur einmal vorkommt. Ich rede jetzt natürlich nicht von Butter oder Eiern, die irgendwo drin sind und die irgendwie was etwas binden oder zusammenhalten, sondern von dem, was man dann wirklich schmeckt und sieht.
Eine Gemüseart, also jetzt nicht überall Tomaten, sondern...
Genau, einmal und dann ist gut. Und das Zweite, worauf man achten sollte, ist, dass man auch mit den Kochtechniken ein bisschen abwechselt. Also es gibt ja nicht nur Braten und Grillen, sondern es gibt Pochieren und Dämpfen und Kochen und roh gehobelt oder gehackt. Also dass man da sich so ein bisschen eine Variation überlegt und dadurch kriegt man da natürlich auch eine ganz andere Geschmacksnuancen. Etwas Gebratenes schmeckt ganz anders als was Gekochtes. Und so ein klassisches Menü ist ja, wenn wir jetzt von einem Viergang-Menü reden, dass man dann natürlich auch problemlos auf 3 reduzieren kann, dann kommt man eben zu einem Salat, einer Suppe, einer Hauptspeise und einem Dessert. Und da hat man was Knackiges, was Warmes, Weiches, Flüssiges, dann das Üppige und am Schluss das Süße. Und allein damit kriegt man schon eine wunderbare Abwechslung.
Ja. Und kochst du privat auch solche Menüs oder macht man das eben dann privat nicht, wenn man es so oft professionell macht?
Also ich würde jetzt nicht für uns hier ein Menü kochen. Ich finde eine frisch zubereitete Speise mit Liebe gekocht wunderbar und
zeitsparend.
Ja, und das kann ja auch schon viel Zeit in Anspruch nehmen.
Also, ja, klar.
Wenn man natürlich wahnsinnig Freude hat und wirklich aufgeht in der Küche, dann ist das fantastisch, wenn die Leute 4, 5 Stunden in der Küche stehen und Menüs zaubern. Aber an sich finde ich ja auch so ein bisschen, weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten haben ja doch auch schon sehr viel gesehen, sehr viel gegessen. Man muss jetzt auch nicht mehr, also niemanden mehr beeindrucken oder irgendwie zeigen, was man kann, weil es eh alle oder die meisten schon alles gesehen und probiert und haben. Eigentlich geht es mehr darum, dass man wirklich was Wohltuendes hat, was worauf man Lust hat, was gerade in dem Moment passend ist. Es ist ein Unterschied, ob es Sommer ist oder Winter. Im Winter darf es auch mal was ein Schmorbraten sein und deftige Knödel. Aber im Sommer dann halt vielleicht ein Salat oder eine kalte Gazpacho. Und wenn der Gastgeber Zeit hat für seine Gäste und mit denen redet und eine gute Laune hat, ist das viel schöner, als wenn der die ganze Zeit schweißüberströmt in der Küche steht.
Ja. Die Hörer, Susanne, können dich ja nicht sehen, aber ich weiß, wie du aussiehst. Und du bist wahnsinnig schlank für eine Köchin. Liegt das an der Art, wie du kochst, oder ist es mein falsches, das falsche Bild in meinem Kopf, dass Köche und Köchinnen nicht wahnsinnig schlank sind in der Regel?
Es gibt beide. Es gibt die ganz schlanken, weil eigentlich der Kochberuf durchaus kräftezehrend ist. Man muss sich viel bewegen und anstrengend und viel schleppen. Da nimmt man eigentlich nicht zu. Es ist dann eher der Stress. Und Stress wirkt sich bei den einen so aus, dass sie mehr essen. Das sind dann die Stressesser. Und da gibt es einige Köche, die dann auch ein paar Kilo zu viel haben. Und bei anderen, die setzen halt gar nicht an wegen des Stress. Und wahrscheinlich gehöre ich dann eher zu der zweiten Gruppe.
Ja, eigentlich auch wie bei Nichtköchen ganz normal.
Genau.
Ja,
und es sind die Gene, glaube ich, auch.
Ja. Du stehst aber schon jeden Tag am Herd. Kann man sagen,
Nicht unbedingt. Also ich koche viel. Ich koche für Events. Ich koche manchmal im Fotostudios für Kochbücher oder für Magazine. Aber dann gibt es natürlich auch so Phasen wie jetzt im Sommer, als ich die Inselbüchlein geschrieben habe. Da saß ich dann auch mal 6 Wochen wirklich nur am Schreibtisch. Und das habe ich dann übrigens auch gemerkt.
Ja, woran?
Ja, da habe ich doch plötzlich einen kleinen Bauchansatz.
Tatsächlich, ja. Du wirst also vom Kochen schlanker, das ist doch schön.
Ja, die Bewegung ist es, ja. Ja.
Bist du denn jemand, der, wenn er kocht, sich immer voll auf das, was da gerade ansteht, konzentriert? Oder bist du so jemand wie ich, wo es dann auch mal eine Ablenkung sein darf? Also hörst du dabei Musik oder lässt du schon mal eine Netflix-Serie nebenbei laufen? Oder wie ist das bei dir?
Also eine Serie könnte ich überhaupt nie nebenher laufen lassen. Ach. Dafür bin ich doch zu konzentriert. Und auch mit der Musik, das habe ich früher sehr, sehr gern gemacht. Und jetzt, wo du mich fragst, fällt es mir auf, dass es doch seltener wird. Ja, wahrscheinlich werde ich älter und muss mich mehr konzentrieren. Ich weiß es nicht, aber ich finde es herrlich zu kochen und nebenher Musik zu hören, aber das geht doch bei so monotonen Aufgaben leichter wie Pilze putzen oder wo man wirklich lange steht und irgendwas macht. Das macht dann auch viel Freude. Also so, ich mache das gern, so Arbeiten, wo man mal auch den Kopf abschalten kann.
Ja, ist kontemplativ.
Aber so oft hat man das gar nicht.
Was steht denn, Susanne, jetzt für dich an im Februar? Ja, kulinarischer Art, aber vielleicht auch sonstiger Art. Wir haben immer noch Corona. Also ich denke mal, dass, obwohl du, glaube ich, gut zu tun hattest, merkt man vielleicht doch in eurem Geschäft an dem einen oder anderen Event, was verschoben wird und immer weiter nach hinten verschoben wird oder ganz ausfällt. Was steht da für dich an jetzt im Februar? Wie sieht das Leben einer Spitzenköchin aus in dieser Phase?
Also in der Tat, die ganzen Events, wo ich gebucht wurde, die sind immer wieder abgesagt und verschoben worden. Jetzt gerade letzte Woche wieder auf nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, ob es dann nächste Woche stattfindet. Aber das Schöne ist, dass ich auch jetzt wieder an einem Kochbuch arbeite mit Christian Rach. Da kann ich dann gerade so Zeiten, wo dann vielleicht eigentlich hätte ich dies zu tun und das muss dann verschoben werden, dann kann ich mich da hinsetzen und ein bisschen was machen. Also langweilig wird mir da nie. Das ist jetzt für Februar so der Plan.
Ja. Hast du denn eigentlich irgendwelche Filmtipps, Filme, die vom Kochen handeln? Da kommt doch eigentlich immer regelmäßig wieder etwas raus. Mir fällt jetzt gerade nur Bella Mater ein, aber vielleicht. Oder guckst du überhaupt so danach? Achtest du darauf?
Also ich gucke jetzt nicht unbedingt zwingend Kochfilme, weil der letzte, den ich gesehen habe, das war dieses mit dem Geschmack von Curry, den fand ich sehr klischeehaft. Also das ist dann gar nicht so, dass die Köche da besonders angesprochen sind von so einem Film oder unbedingt sein müssen. Aber sowohl als auch gibt es da. Und ich habe da auch einen Lieblingsfilm. Den habe ich vor über 20 Jahren auf Arte gesehen. Das hört sich eigentlich ein bisschen unsäglich an, der Titel. 1001 Rezepte eines verliebten Kochs. Und ist mit Pierre Richard, was sich jetzt erstmal auch nicht so toll anhört.
Ja, ein bisschen ältlich, ja.
Ja, er ist ja auch schon ein älterer Herr. Ja, der ist so 20 Jahre alt. Aber das ist ein wunderbarer, poetischer Film mit einer tollen Filmmusik von Goran Bregovic. Der kam damals eben auf Arte, das ist ein französischer Film. Und dann wollte ich den irgendwann mal wieder sehen und stellte erstaunt fest, dass es den hier eigentlich gar nicht gibt. Ich habe ihn mir dann in Frankreich bestellt und inzwischen, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesehen. Und das, finde ich, ja immer spricht für einen tollen Film, wenn man ihn auch nach dem 4. Mal genauso schön findet.
Ja, und wenn er nach 10 Jahren gut gealtert ist oder nach 20 Jahren.
Ja, und der ist wirklich toll.
Jetzt kommt eine ganz schwierige Frage, wahrscheinlich für dich. Wenn du dich jetzt festlegen müsstest auf eine Küche, eine Richtung, die wirklich die liebste ist, auf die du eigentlich auch regelmäßig und auch am häufigsten zurückgreifst, welche ist das?
Also die mir am meisten ans Herz gewachsen ist, ist auf jeden Fall die schwäbische. Und wenn ich jetzt jeden Tag dasselbe essen müsste oder so, dann wäre es wahrscheinlich doch eher asiatisch, weil es einfach so bekömmlich ist und auch in der Zubereitung dann doch schneller von der Hand geht. Aber vielleicht eine andere, also die Frage ein bisschen umformuliert, auf welche Produkte ich niemals verzichten möchte, behaupte ich zumindest jetzt, das ist einfach Butter und Eier. Und ich kann mir gut vorstellen, vegetarisch mich zu ernähren, aber vegan, das wäre wirklich schwer für mich.
Ich verstehe. Du wohnst ja in Hamburg, Susanne. Ist das eine Stadt, wo du kulinarisch auf deine Kosten kommst? So als Schwäbin vor allem?
Ja, also das Schwäbische kann ich mir ja selber kochen. Und dann wohnen wir hier in einer Großstadt, wo man jedes Produkt in einer tollen Qualität bekommen kann. Das ist für eine Köchin eigentlich fast noch wichtiger als ein großes Angebot an Restaurants. Das mit den Restaurants war jetzt eh so ein bisschen mager, die letzten 2 Jahre. Also insofern, doch, ich bin hier sehr zufrieden mit allem. Also Hamburg ist eine tolle Stadt.
Ja. Hast du denn auch einen kleinen Geheimtipp für uns vielleicht in deiner Stadt, wo du gern zum Essen gehst, den nicht alle kennen? Oder willst du ihn nicht teilen etwa?
Ich würde den gerne nennen, aber ich glaube, es sind einfach keine Geheimtipps. Also was ich einfach ein wahnsinnig schönes Restaurant finde und deshalb auch so gerne hingehe, es hat jetzt gar nicht so viel mit der Küche zu tun. Ich finde, mittags im Grill vom Jahreszelten ist einfach wunderbar rauszugucken auf die Binnenalster und in diesem wunderschönen Raum. Das ist ein Highlight, das man sich mal gönnen sollte.
Okay, gut. Und jetzt vielleicht auch noch mal kulinarisch gesehen, gibt es irgendein Restaurant, was du dir manchmal gönnst oder wo du, wenn jetzt jemand zu Besuch kommt, sagen wir aus einer anderen Stadt, wo du sagst, komm, da gehen, das muss ich euch zeigen, da gehen wir auf jeden Fall hin?
Gerade letztens hatte ich eine Freundin hier und dann wollten wir in das Zeig gehen, das ist bei mir sogar um die Ecke. Die kochen ganz toll und innovativ, wirklich hoch anspruchsvoll. Und trotzdem ist es sehr locker und nett. Das ist ein schönes Restaurant. Auch toll ist das Hobenkök. Das ist aber auch kein Geheimtipp. Das ist in so einem jungen Viertel, was in den letzten 5 Jahren nochmal so einen neuen Schwung bekommen hat, im Oberhafen, da wo auch die Oberhafen-Kantine ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, doch, vom Namen. Mhm.
Also die Oberhafen-Kantine ist schon sehenswert. Das ist so ein altes, windschiefes Gebäude, wo man aber so Frikadellen essen kann und ein Bier, aber wirklich sehenswert. Und da um die Ecke ist eben die Hobenkök und die kochen modern und trotzdem so nachvollziehbar. Das finde ich immer schön. Also wenn man das versteht, woher das kommt, was sie da machen, regional, saisonal, das ist ja da immer das Naheliegendste, was man versteht, aber dann auch so ein bisschen in der norddeutschen Küche hat das so die Anleihen und das ist toll, ja.
Okay, liebe Susanne, dann vielleicht die letzte, allerletzte Frage. Was kannst du uns denn jetzt empfehlen, die wir bei Gelegenheit mittelgut, mittelgerne im Februar was kochen wollen, was man vielleicht schon im März dann eben nicht mehr kochen kann, möchte, sollte?
Also es ist ja immer noch richtig Winter und da finde ich, gibt es wenig, was so viel Spaß macht und schön ist, wie eine selbstgemachte Brühe. Und egal, ob das jetzt eine vegetarische Brühe ist oder aus einer Rinderbeinscheibe oder aus einem Suppenhuhn. Ich finde sie alle wunderbar und genau das Richtige in der kalten Jahreszeit und so vielseitig. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man das selber macht oder ob man eine gekaufte verwendet. Also Da bin ich jetzt ganz abgekommen, mit irgendwie mir eine gekörnte oder eine Brühe im Glas zu kaufen. Es macht einfach Freude, mit Geduld irgendwas auf dem Herd köcheln zu lassen. Und nach einer Stunde oder zwei oder drei hat man so viel Geschmack in seinem Topf. Das ist eine wahre Freude.
Sehr schön. Susanne, ich danke dir. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Ich habe zwar schon gegessen, aber wenn man dich so reden hört, kann man nicht anders. Ich danke dir sehr, Susanne, und wünsche dir noch einen schönen Februar und allen Hörern natürlich sowieso.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Das war Susanne Walter in der Februarfolge des Podkalenders. Ihre und weitere Tipps könnt ihr noch einmal nachlesen in unseren Shownotes. Der Podkalender jeden Monat neu bei harpersbazaar.de, auf Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.